Er steht in Matthäus 17, die Verse 1 bis 9, und ich lese ihn uns in der Übersetzung der Guten Nachricht. Ihr könnt gerne mitlesen. 6 Tage später nahm Jesus die 3 Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder von Jakobus, mit sich und führte sie auf einen hohen Berg. Sonst war niemand bei ihnen. Vor den Augen der Jünger ging mit Jesus eine Verwandlung vor sich. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß. Und dann sahen sie auf einmal Mose und Elia bei Jesus stehen und mit ihm reden. Da sagte Petrus zu Jesus: Wie gut, dass wir hier sind, Herr. Wenn du willst, schlage ich hier 3 Zelte auf, eins für dich, eins für Mose und eins für Elia. Während er noch redete, erschien eine leuchtende Wolke über ihnen und eine Stimme aus der Wolke sagte: Dies ist mein Sohn, ihm gilt meine Liebe, ihn habe ich erwählt, auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger diese Worte hörten, warfen sie sich voller Angst nieder, das Gesicht zur Erde. Aber Jesus trat zu ihnen, berührte sie und sagte: Steht auf, habt keine Angst. Als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus allein. Während sie den Berg hinunterstiegen, befahl er ihnen: Sprecht zu niemand über das, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn vom Tod auferweckt ist. Die Jünger sehen Jesu Herrlichkeit, so ist dieser Abschnitt in der Guten Nachricht überschrieben. Die meisten kennen diesen Abschnitt unter der Überschrift der Lutherbibel, die Verklärung Jesu. Ein gigantischer Moment für die 3 Jünger, für Petrus, für Jakobus und für Johannes. Wenn ich so meine eigene Gotteserfahrung mit dem vergleiche, was diese 3 hier mit Jesus erleben, dann ist es ähnlich, wie wenn ich den Kuhberg der Zugspitze gegenüberstelle. Deshalb dieses Bild, also im Hintergrund die Zugspitze, den Kuhberg kennt ihr ja. Aber dennoch möchte ich so die ein oder andere Kuhberg-Erkenntnis zu dieser Zugspitzerfahrung weitergeben. Und ich habe 4 Punkte. Der erste Punkt: 6 Tage später. So beginnt dieser Abschnitt und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie dankbar ich für diese Einleitung in diesen Predigttext bin, 6 Tage später. Liest man nämlich in den Evangelien oder in der Apostelgeschichte, dann bekommt man ja den Eindruck, da geschieht immer irgendetwas. Ein Wunder, eine Predigt, eine faszinierende Begegnung, unvergleichliche Erlebnisse und Erfahrungen, eine nach der anderen. Liest man ein Kapitel im Evangelium des Matthäus oder Markus oder wo auch immer bei Johannes, dann hat man wirklich den Eindruck, da sind 3 Gleichnisse und 2 Wunder und alles in kürzester Zeit zu lesen. Ein Kapitel, das liest man vielleicht in 3-4 Minuten. Und natürlich haben die Jünger und die Frauen, die mit auf dem Weg waren, das damals erlebt. Ja, allerdings diese kleine Einleitung, diese paar Worte, die man gar nicht so richtig wahrnimmt, die weisen auf etwas ganz, ganz Wichtiges und Wertvolles hin, nämlich auf den Alltag, auf das ganz Normale und Banale. 6 Tage später. Und das Einzige, was es wert ist, dass man über die 6 Tage berichtet, ist die Tatsache, dass sie vorübergegangen sind. Da war nichts, worüber man sonst berichten sollte. Nichts, bei dem man nachher ans Mikrofon gehen würde, um sich in der Zeit der Gemeinschaft mitzuteilen, was in diesen Tagen geschehen ist an Herrlichkeitsmomenten. Nichts, was wirklich erzählt wird oder zählt. Und darum sind mir diese Worte so wichtig, damit kein falscher Eindruck entsteht und damit auch kein falscher Druck. Es ist schön, wenn wir uns berichten können, was wir mit Gott erleben, diese Herrlichkeitsmomente, aber es ist auch ganz normal, wenn sie nicht da sind. Sechs Tage, in denen nichts Besonderes geschehen ist, außer Alltag. Sechs Tage ohne besondere Erlebnisse, aber auch sechs Tage, in denen Jesus genauso mit den Jüngern war wie an den anderen Tagen. Denn Jesus hat mit den Jüngern und mit den Frauen, die sie begleitet haben, den ganz normalen Alltag geteilt. Den Hunger, den Durst, die Müdigkeit, die Hitze und das Schwitzen und das Umhergehen, Umherwandern haben ihm genauso zugesetzt wie den Jüngern auch. Jesus hat mit ihnen Tage verbracht, von denen es nichts zu berichten gibt. Und ich bin überzeugt davon, dass es auch bei den Jüngern Momente gab in diesen sechs Tagen, vielleicht waren es manchmal auch acht Tage oder noch mehr, in diesen Tagen, in denen sie sich fragten, bin ich eigentlich auf dem richtigen Weg? Stimmt das alles hier? Folgen wir dem Richtigen nach oder täuschen wir uns? Johannes der Täufer aus dem Gefängnis hat das ja auf den Punkt gebracht, als er seine Jünger zu Jesus schickte, hör mal, bist du es wirklich, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und ich bin überzeugt davon, nicht nur Johannes der Täufer hat sich diese Frage gestellt, sondern auch die Jünger hin und wieder. Sind wir denn auf dem richtigen Weg? Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich nicht getraut haben, das zu äußern und zu sagen. Und wie ist das bei uns heute? Trauen wir uns zu sagen, wenn wir Zweifel haben, die Herrlichkeitsmomente, die erzählt man natürlich gerne und leicht, aber wie ist das mit Zweifeln und Problemen und Fragen? Könnten die anderen nicht denken, der glaubt nicht richtig, sonst würde er nicht zweifeln? Aber wie ist das am Abend eines ganz normalen Tages? Und wie ist das vor allem am Abend des fünften oder sechsten oder siebten Tages, an dem nichts Besonderes geschehen ist, außer der Alltagstrott? Kein Wunder, keine Stimme aus einer Wolke. Und was die Jünger erlebt haben, Jesus zieht sich auch noch hin und wieder alleine zurück zum Gebet, nimmt sie nicht mit. Und was fragen sie sich dann? Sind wir auf dem richtigen Weg? Der Zweifel? Warum sollte es den Jüngern anders ergangen sein als uns heute manchmal? Und trotzdem, auch an diesen Tagen, auch im Zweifel, auch wenn diese Fragen immer lauter werden sollten, Jesus ist trotzdem da. Er war die ganzen sechs Tage bei seinen Jüngern. Und er ist auch bei uns, in diesen Fragen, in unserem Alltagstrott. Am ersten Tag und am fünften und am siebten, an jedem Tag. Also das so, diese Einleitung, nur drei Worte, aber ich finde sie gerade bei diesem wunderbaren Predigttext ganz, ganz wichtig. Sechs Tage später. Und dann kommt diese Erfahrung der Herrlichkeit. Das ist der zweite Punkt und wieder so ein paar Kuhberg-Erkenntnisse zu dieser Zugspitzerfahrung. Matthäus schreibt hier ja, Jesus nahm die drei Jünger Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder von Jakobus, mit sich und führte sie auf einen hohen Berg. Sonst war niemand bei ihnen. Und vor den Augen der Jünger ging mit Jesus eine Verwandlung vor sich. Also hier wird der Alltag durchbrochen. Vollkommen. Allerdings nur für drei der neuen Jünger. Jesus nimmt nur Petrus, Jakobus und Johannes mit. Und auch an dieser Stelle ist es ganz, ganz wichtig zu unterstreichen, die anderen neun hatten keinen schwächeren Glauben als diese drei. Sie haben sich überhaupt nichts zu Schulden kommen lassen, davon ist hier nicht die Rede. Und die drei anderen hatten überhaupt keinen Grund, überheblich zu werden aufgrund dieser Erfahrung. Jesus nahm sie mit sich. Mehr steht hier nicht. Nicht umgekehrt. Sie haben nicht entschieden, Jesus, wir sind besonders, wir stehen dir bei, sondern er nahm sie mit sich. Es war reines Geschenk. Kommt mit. Und das Einzige, was diese drei getan haben, ist tatsächlich, sie ließen sich mitnehmen. Sie sind mitgegangen. Es war Geschenk, wie der Glaube Geschenk ist. Und die Erfahrung dieser drei Jünger ist eine Ausnahme. Die Erfahrung, die sie hier machen dürfen, ist wirklich eine Ausnahme und reines Geschenk. Sie wurde von ihnen nicht initiiert, auch nicht produziert, das hätten sie gar nicht tun können. Wie denn auch? Und liebe Gemeinde, an dieser Stelle bin ich der Überzeugung, wir sollten skeptisch sein, beziehungsweise prüfen, wenn jemand oder eine Gruppe vollmundig tiefe geistliche Erfahrungen verspricht oder sie gar als Zeichen eines reifen Glaubens propagiert. Ich bin der Überzeugung, an dieser Stelle ist Demut angebracht. Demut. Ich kann das nicht machen. Ich kann das nicht produzieren. Ich kann nicht über Gott verfügen. Und ich kann es als Pastor auch nicht versprechen, dass wir so etwas erleben. Der Geist Gottes weht, wo er will und wann er will und nicht da, wo wir es propagieren. Ich kann ihn bitten und ich kann in Demut auf ihn warten und ich kann darauf vertrauen, dass Gott seine Zusagen einhält, dass er da ist und mich dann von ihm mitnehmen lassen, wenn er es will. Und auch dann, wenn es geschieht, ist es immer noch Geschenk. Wie damals für die drei. Jesus nahm sie mit sich. Und dann dürfen diese drei Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes, wirklich etwas Großartiges erleben. Sie sehen plötzlich, wie mit Jesus eine Veränderung vor sich geht, wie er mit Elia und mit Mose redet. Mose steht für das Gesetz. Elia für die Propheten. Und hier wird ganz dick unterstrichen, ja, Jesus ist der lang ersehnte Messias, wie er im Gesetz, also in der Tora und bei den Propheten angekündigt ist. Jesus ist der verheißene Messias, der Gott für uns, der Immanuel. Welch ein Moment, den die drei Jünger hier erfahren dürfen. Einmalig, wirklich einmalig. Ich bin überzeugt davon, niemand von uns wird von einer solchen Erfahrung berichten können, die so groß ist, die so einschneidend ist. Aber das ein oder andere Geschenk hat Jesus uns sicherlich auch gemacht. Vielleicht würdet ihr das Geschenk, das Gott, das Jesus euch gemacht hat, in folgenden Worten beschreiben, ein paar Vorschläge. Plötzlich ging mir die Liebe Gottes auf, die bedingungslos und grenzenlos ist. Jesus hat mir das gezeigt und er hat in meinem Leben, in meinem Herzen begonnen, ganz neu zu erstrahlen. Oder vielleicht würde jemand beschreiben, dieses Geschenk, diese Erfahrung, Gottes Vergebung stand mir plötzlich so klar und deutlich vor Augen, ich konnte nur noch staunen und ihn anbeten. Jesus anbeten, der mir diese Vergebung geschenkt hat. Unbegreiflich und doch wahr. Oder vielleicht würde jemand sagen, plötzlich wurde mir bewusst, ich muss ja vor Gott gar nichts leisten, um ihm zu gefallen. Gott nimmt mich an, so wie ich bin. Und zum ersten Mal habe ich das begriffen, nicht nur mit dem Verstand, sondern es ist mir zu Herzen gegangen. Gott liebt mich und ich muss dafür gar nichts leisten. Oder vielleicht würde jemand sagen, also die Bibel, ich kenne sie von Kind an auf. Die Geschichten so oft gehört, langweilig. Aber auf einmal, da beginnt die Bibel zu reden, wie ich es nie zuvor erlebt habe. Als stünde Jesus selbst neben mir. Und wie Schuppen fällt es mir von den Augen und ich höre Gott reden in diesen biblischen Berichten und es gibt mir Orientierung für mein Leben. Oder noch ein letzter Vorschlag, oder ja, das sind Sorgen, das sind Nöte, Ängste. Alles scheint so dunkel zu sein, so ausweglos. Und in der Stille vor Gott, da erlebe ich plötzlich so eine fast übernatürliche Geborgenheit. Und das Licht seiner Liebe weist mir den Weg, auch in meinem dunklen Tal. Ich bin nicht allein. Liebe Gemeinde, ich bin überzeugt davon, wenn wir uns jetzt austauschen würden, dann könnte der eine oder die andere oder vielleicht auch wir alle eine solche Erfahrung beschreiben. Ein solches Geschenk, denn solche Erfahrungen sind Geschenk. Und wenn ich es nicht erzählen kann, weil ich das noch nicht erlebt habe, dann gilt trotzdem, Jesus ist da. Auch an meiner Seite, auch mit mir. Und ich will offen sein für dieses Geschenk, wenn es kommt. Und dann weiter zum dritten Punkt. Von Höhen und vom Hinabsteigen. Also als Petrus, Mose und Elia bei Jesus sieht, da sagt er, wie gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, dann schlage ich hier 3 Zelte auf. Wie gut, dass wir hier sind. Oder vielleicht auch in anderen Worten, ich glaube, da steckt dahinter, dass Petrus sagt, oh, hier will ich bleiben. Hier will ich bleiben. Und das kann man ja auch sehr, sehr gut verstehen. Es wäre ja eigenartig gewesen, wenn Petrus gesagt hätte, hoffentlich ist das bald vorbei. Hoffentlich haben wir das bald hinter uns. Natürlich hat er das nicht gesagt. Und dann geschieht auch noch etwas, was einem fast die Sprache nimmt. Auf einmal ist da diese Wolke und die Jünger hören, wie diese Stimme aus der Wolke, also Gott selber, spricht, dies ist mein Sohn. Ihm gilt meine Liebe, ihn habe ich erwählt, auf ihn sollt ihr hören. Und als die Jünger das hören, da bekommen sie riesengroße Angst, fallen nieder auf die Erde mit dem Angesicht zur Erde. An dem, was die Stimme gesagt hat, kann es nicht gelegen haben, denn ein Kapitel zuvor wird berichtet, wie Petrus im Grunde genommen genau das Gleiche gesagt hat wie diese Stimme. Du bist Christus, der versprochene Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Also es liegt nicht am Inhalt dessen, was hier gesagt wird, sondern es liegt daran, dass diese Jünger plötzlich merken, hier ist der lebendige Gott, hier ist der heilige Gott, hier ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und wer sind wir? Wir kleinen Menschen, von Erde genommen, von Staub und irgendwann werden wir wieder gehen, können wir vor diesem heiligen Gott bestehen. Darum die Angst dieser 3 Jünger, dieses Erkennen und sie fallen zu Boden und mit dem Gesicht zur Erde. Und dann heißt es, aber Jesus trat zu ihnen, berührte sie und sagte, steht auf, hab keine Angst. Und weiter, als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus allein. Also wenn man sich das einmal vor seinem inneren Auge versucht vorzustellen, Jesus berührt sie, richtet sie auf und sie schauen Jesus an, nur noch ihn. Und dann ist es nicht mehr dieser verklärte Jesus, der sich verwandelt hat, dessen Kleider strahlen, sondern der Jesus, wie sie ihn kennen, mit dem sie unterwegs waren. Aus dem Alltag Jesus allein. Er hat ihnen diese Erfahrung geschenkt. Und dann steigen sie wieder hinab. Und Jesus sagt zu ihnen, während sie den Berg hinuntersteigen, sprecht zu niemandem über das, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn vom Tod aus auferweckt ist. Also Jesus steigt mit seinen Jüngern wieder hinab in den Alltag. Hinab zu den anderen, die all das nicht erlebt haben, die noch keine Ahnung haben von dem, was da oben gerade geschehen ist. Und dann sagt Jesus zu ihnen, erzählt nichts davon. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Ihr habt gerade etwas erlebt und erfahren, was so atemberaubend ist, was so unbeschreiblich ist, was an Größe, an Tiefe, an Weite nicht zu überbieten ist. Und wo ihr doch denkt, das muss ich jetzt jedem erzählen, das muss jeder wissen. Und Jesus sagt, wartet mal ab. Sagt noch niemandem etwas davon, erst nach der Auferstehung. Und sie wussten ja noch gar nicht, was damit gemeint ist. Jetzt nicht. Das war schon eine Herausforderung für die 3. Aber ich bin der Überzeugung, hier kommt auch etwas ganz Wichtiges zum Ausdruck, nämlich reifes Christsein, wirklich reifes Christsein ist nicht das, was auf dem Berg einmalige Erlebnisse, geistliche Erlebnisse machen kann. Die sind reines Geschenk. Sondern reifes Christsein ist dasjenige, das sich unten am Fuße des Berges im Alltag bewährt und dabei wächst. eben nicht auf den Höhen, sondern in den Tälern, so wie bei Jesus selbst. Denn wie ging es bei Jesus weiter, als er vom Berg herabgestiegen ist? Für ihn war das ja auch eine ganz tiefgehende Erfahrung dort oben. Wieder unten angekommen, verkündigt Jesus weiterhin das Reich Gottes, er heilt Kranke, er tut den Willen seines Vaters, aber dort unten in der Ebene muss er auch leiden. Er wird festgenommen, er wird gedemütigt, er wird angeklagt, er wird verurteilt, er wird ans Kreuz gebracht und am Kreuz schreit er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und stirbt. Und liebe Gemeinde, dann erst auf Golgatha, unterm Kreuz, nach dem Sterben Jesu, wird dieses Bekenntnis vom Berg der Verklärung wiederholt. Erst dann, und zwar nicht von Gott, dem Vater, und auch nicht von den Jüngern, die waren nämlich weggerannt, sondern der Hauptmann, dieser römische, heidnische Hauptmann und seine Soldaten, wahrlich, das war Gottes Sohn. Erst später, nach der Auferstehung oder an Pfingsten, werden dann auch die Jünger von dem berichten, was sie mit Jesus erlebt haben und wer Jesus ist. Und es dann auch in ihrem Alltag leben. Und damit noch der letzte, kurze, aber ganz wichtige Punkt, der neue Alltag. Ich möchte uns gerne zwei Anstöße mitgeben, die mir aus diesem Abschnitt wichtig geworden sind. Der erste Anstoß, er steht hier in Vers 5. Dies ist mein geliebter Sohn, sagt Gott aus der Wolke. Ihm gilt meine Liebe, ihn habe ich erwählt. Und dann, auf ihn sollt ihr hören. Auf Jesus sollen wir hören. Und was hören wir bei Jesus? Das wissen wir. Wir kennen seinen Willen. Jesus hat ihn uns gesagt. Zum Beispiel in der Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7. Darauf sollen wir hören und es vor allem dann auch tun. Liebe deinen, nicht nur deinen Nächsten, sondern auch deinen Feind. Oder das Vaterunser im Mittelpunkt, die Gemeinschaft mit dem Vater. Oder als Jesus gefragt wird, was sollen wir tun, um das ewige Leben zu haben, fragt er zurück und bekommt dann zur Antwort, ja, Gott zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit aller Kraft und seine Nächsten wie sich selbst. Und Jesus sagt, ja, mach das. Auf ihn sollen wir hören. Oder Jesus sagt, was ihr von anderen euch wünscht, dass sie euch tun, das tut ihnen. Auf Jesus hören, darum geht es. Und am Berg der Verklärung legt Jesus seinen Jüngern genau das ans Herz. Hört auf Jesus und tut das, was er euch sagt. Und das Zweite, was mich tief angesprochen hat in Vers 7, aber Jesus trat zu ihnen, berührte sie und sagte, Jesus möchte uns berühren, euch, dich berühren. Und das wünsche ich mir von ganzem Herzen und ich bete dafür, dass das in unseren Gottesdiensten geschieht. Hier in der Erlöserkirche, dass Jesus uns das schenkt. Wie gesagt, wir können es nicht produzieren, aber wir können darum bitten, dass er an uns herantritt, dass er uns berührt und dass er zu uns spricht. Auch wenn vielleicht 6 Tage unter der Woche nichts geschehen ist, was wir uns berichten würden. Ich möchte da sein und ich möchte offen sein, wenn Jesus an uns herantritt, um uns zu berühren, um uns aufzurichten, um uns neu auszurichten und sagt, steh auf, hab keine Angst, ich bin bei euch, ich bin bei dir, alle Tage. Amen. Ich möchte uns einladen, dass wir noch einen Moment in der Stille bleiben, um vielleicht zu spüren, ganz persönlich, dass Jesus neben uns sitzt, an der Schulter uns berührt und sagt, hab keine Angst, ich bin mit dir in deinem Alltag. Lasst uns einige Momente still werden.